Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Was darf sein? Feelings müssen rein. Und auch ein zweites Mal führe ich kein Selbstgespräch, sondern habe einen Gast dabei, in diesem Fall eine Frau, und zwar die bezaubernde Elena Carrière. Elena und ich haben uns vor, ich glaube, knapp anderthalb Jahren kennengelernt. Da ging es dann um ihre Produktion des Formates Zunge im Ohr, gemeinsam mit ihrem Papa Mathieu Carrière, den wahrscheinlich eher die älteren Semester kennen. Und seitdem kennen, schätzen und ich glaube auch, dass ich selbstsicher sagen kann, mögen wir uns auch sehr. Und das hat mich natürlich veranlasst zu sagen, Elena, komm vorbei, gib uns Einblicke in dein Leben und was dich gerade so beschäftigt. Denn Elena beschäftigt so einiges. Wenn man den Namen Elena Carrière googelt, findet man primär Ergebnisse, die mit dem Format Germany's Next Topmodel zu tun haben, wodurch sie ja den meisten von euch, von uns bekannt geworden ist. Aber heute ist ihr Leben, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, schon ein anderes. Und sie nimmt uns so ein bisschen mit auf die Reise, und zwar, wo sie sich heute sieht, wo sie sich heute verortet und was so die Dinge im Leben sind, die sie einfach beschäftigen. Super interessant, auch für mich einige Neuigkeiten dabei, und ich bin wirklich begeistert. Ich hatte mir auch hier wieder ein Skript gemacht, Fragen aufgeschrieben, die mich so ein bisschen durchführen sollten, aber nach 5 Minuten circa war damit auch Feierabend, denn wir kamen einfach so ins Reden und so ins Quatschen, dass nachher doch vieles besprochen worden ist, nur nicht die Fragen. Das macht aber auch gar nichts, denn diese Folge ist nicht minder schön deswegen, und ich kann euch nur ganz viel Spaß wünschen. Hört euch das an, hat super Spaß gemacht. Die knappe Stunde verging wirklich wie im Flug, und ich hoffe, so ergeht es euch auch. Herzlich willkommen bei Was darf sein? Dem Podcast eures und deines Vertrauens. Zweite Folge, zweiter toller Gast, und zwar mit der wundervollen Elena Carrière. Elena, wie geht's dir?
Top. Also, ich hatte einen tollen Morgen, und ich glaube, das macht den Tag. Weißt du, was ich meine? Wenn man einen scheiß Morgen hat, dann wird's schwierig.
Ich kann's dir sagen, ich bin heute Morgen auch sehr, sehr früh aufgestanden und bin dann nochmal, habe ich nochmal kurz hingelegt und musste dann aufstehen, um meinen Sohn oder damit wir unseren Sohn für die Krippe Chico machen können, und war gerade in so einem leichten Müdigkeitsschlaf.
Und das ist aber auch der Fehler, glaube ich. Also ja, aufwachen, nochmal hinlegen und
Ich werde es gar nicht mehr lernen. Aber es freut mich sehr, dass wir beide. Die Hauptsache ist ja, dass wir jetzt hier am Vormittag zusammengefunden haben. Und das Format heißt ja, was darf sein? Und im Prinzip, ne, hätte ich dich jetzt, wenn wir uns in Person getroffen hätten, wir haben ja gerade die Corona-Zeit, hätte ich dich jetzt gefragt, mit einer großen Auswahl an Köstlichkeiten, was ich dir kredenzen dürfte. Wenn du jetzt die Auswahl hättest, was dürfte ich dir reichen an Getränken oder an Snacks?
Oh, da triffst du natürlich meine Achillesferse. Also es ist ja, ich versuche es mal einzugrenzen, weil ich sonst wahrscheinlich sagen würde, alles. aber also ich habe tatsächlich auch noch nichts gegessen, deswegen kann man das dann ganz gut daran festmachen. Okay. Ich bin morgens so ein süßer Mensch. Also ich brauche quasi das Erste, was ich esse am Tag, muss für mich was Süßes sein. Mhm. Salzig kann ich, also wirklich das für mich so, also morgens geht gar nicht. Und nee, geht gar nicht. Und am liebsten irgendwas so. Irgendwas Cremiges auch, also im Sommer irgendwie Acai, ne, dieses klassische cremige Acai-Bowl, ja, oder halt ein warmes Porridge im Winter oder auch einfach mal gerne irgendwie so ein Chia-Pudding mit Joghurt, mit so gebratenen Äpfel und Bananen drüber. Ja. Also da hättest du auf jeden Fall was zu tun in der Küche, wenn ich dich jetzt losschicken würde.
Oha, ja, ich bin morgens Leider habe ich mir persönlich abgewöhnt, morgens zu frühstücken. Das ist echt nicht cool, weil dann.
Ach so. Ja, aber das mache ich auch nicht mehr. Ich meine, wir reden hier, wir können ja sagen, wie viel Uhr es ist. Es ist 11.30 Uhr. Ich werde auch erst in 2 Stunden essen und Hunger bekommen.
Der Zug ist abgefahren mit Frühstück.
Der Zug ist abgefahren.
Ja, cool. Elena, mein letzter Gast, Christopher Vogt, der FDP-Fraktionsvorsitzende im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Hat mir eine Frage für dich mitgegeben. Und die Frage lautet, wie ist es, mit so einem berühmten Vater aufzuwachsen?
Geil, also ich dachte, das seien kurz so random Fragen, weil man im Zweifel den nächsten Gast ja gar nicht kennt, aber dann musst du ihm ja irgendwas über mich gesagt haben. Aber
er kannte Mathieu und da war dann der Bogen zu dir gespannt, da habe ich ihn auch noch geblüht. Ja.
Dann würde ich mal direkt an ihn einfach antworten, weil er den Podcast auch dann hoffentlich bestimmt hören wird.
Christoph, mal gut zuhören.
Christoph, also, mich hat es persönlich tatsächlich nie gestört, da meine Mutter ja aber auch die smarte Idee hatte, mich, als ich 5 war, nach Italien abzuholen quasi, oder eher mitzunehmen. Und dadurch, dass sie das gemacht hat und wir quasi von 5 bis 15, also ich von 5 bis 15 da aufgewachsen bin, habe ich von seiner Bekanntheit gar nichts mitbekommen, weil er halt in Italien ja gar nicht so bekannt war oder ist. In Deutschland wäre das bestimmt anders gelaufen, aber so lief es halt. Und als ich dann wieder herkam nach Deutschland, war es so, ich habe das schon gemerkt, also dem war auch nicht aus dem Weg zu gehen. Das Geilste fand ich immer meine Lehrer, als ich in meine neue Schule kam. Die waren so richtig obvious, weißt du, die Jungen, die haben es wenigstens noch so ein bisschen cool überspielt und so von wegen, ach, ist uns doch egal, so.
Ja, okay.
Aber die Lehrer waren so, also wir haben hier eine neue Karriere. Also wie der Schauspieler. Und ich so, Gott, echt jetzt? Hätte man vielleicht auch in der Pause oder so auf entspannt sagen können.
Hat das irgendwie, gab das irgendwie Benefits in der Schule oder ist das einfach nur so ein
Benefits. Das wäre geil. Das wäre cool. Nee, also mein Dad, muss ich auch sagen, der war ja nie besonders involviert in Hinsicht, der musste jetzt auch nicht zu jedem Elternabend kommen. Der war da nicht so. Also ich habe ihm auch gesagt, Mathieu, hast du Bock? Und er so, eigentlich nicht, wollen wir lieber hier chillen? Und ich so, ja, lass mal lieber zu Hause chillen beide. Meine Mom ist dann immer alleine gegangen.
Okay, krass. Ja, ich finde das auch total interessant. Wir haben uns ja im letzten Jahr, glaube ich, so ziemlich genau vor einem Jahr.
War schon letztes Jahr, ne?
Ja. Ich war bei, weiß noch, ich bin zu Mathieu in die WG gefahren, in der ihr ja auch mal zusammengelebt habt. Da kommen wir später drauf. Und du hast mir noch vorher geschrieben, irgendwie kam dein Flug verspätet an. Und dann saß ich schon mit Mathieu zusammen und du bist dann später gekommen. Und da haben wir da haben wir echt ziemlich fix euer eigenen Podcast konzipiert. In eurem oder in dem Wohnzimmer von Mathieu. Das ist aber natürlich jetzt das Hier und Jetzt. Ich finde dein Leben also total spannend, denn du hast es gerade schon gesagt, du bist mit 5 bist du aus Deutschland weg und nach Italien mit deiner Mama. Wie ist denn dein Leben quasi bis heute verlaufen? Du bist ja schon ordentlich rumgekommen, glaube ich, ne, in der Welt.
Verlaufen. Also ich habe mich des Öfteren in unterschiedlichen Ländern und Städten verlaufen tatsächlich. Durch meinen Job bedingt auch sehr, sehr viel gereist, hat mich aber auch irgendwie nie, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie ein anderes Leben habe wie andere Leute. Wahrscheinlich, weil es halt in unserer Nomadenfamilie relativ normal ist, dass man halt von A nach B wechselt. Also meine Mutter, bei der war das noch krasser, die hat mein Opa war Diplomat, Amerikaner, also Diplomat auch in Amerika und so. Und der hat quasi, fand ich auch mega spannend, habe ich auch erst vor ein paar Jahren, gut, wenn man klein ist, interessiert man sich auch irgendwie noch nicht so richtig für die eigene Geschichte familiär. Und dann hat sie mir das halt erzählt und dadurch mussten die halt alle 3 Jahre den Standort wechseln. Und zwar nicht so Köln-Bonn-mäßig Standort, sondern wirklich so Michigan, I don't know, wo auch immer in den USA und dann irgendwie in Frankreich viel, Bordeaux. Und dadurch musste meine Mom und ihre, also meine Tante, ihre Schwester auch wirklich alle 3 Jahre neue, also in eine neue Schule, ne? Neue Freunde, neue Leute. Ja. Und das ist, glaube ich, schon auch super hardcore. Das war ja bei mir zum Glück nicht so der Fall. Da hat meine Mutter auch drauf geachtet. Sie hat halt geguckt, dass ich quasi meine Schule an einem Ort erstmal mache.
Ja.
Dann sind wir halt zurück nach Deutschland gezogen. Das hatte sie so nicht geplant, sage ich jetzt mal. Ja. Das hatte dann was mit ihrem mittlerweile Ex-Mann zu tun. Und dann bin ich hergekommen und habe hier mein Abi gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich, glaube ich, nie länger als, jetzt, während der Corona-Zeit tatsächlich. Also nie länger als 2 Monate in Hamburg gewesen am Stück, auf jeden Fall, ja.
Du, wie viele Jahre warst du denn am Stück in Italien?
10.
10 Jahre, okay. 10 Jahre. Das heißt, auch jetzt flüssend Italienisch. Wahrscheinlich ist das überhaupt kein Thema, ne? Mit dir nach Mailand wäre gar kein Thema. Ich müsste mir als nicht italienisch sprechender Mensch keine Sorgen machen, mit dir an meiner Seite, dass ich mich nicht durchfragen könnte.
Nee, du kommst ja schon klar mit mir. Ich muss, ich brauche 1-2 Tage, um wieder reinzukommen, aber ist normal, glaube ich.
Ja, spannend. Was gerade ja passiert in der Welt, ist obviously dieses Corona-Thema, aber natürlich jetzt auch gerade genau zwei Wochen her, die US-Wahl. Wie hast du das einfach so aktuell ist, wie hast du das verfolgt? Was sind deine Gedanken?
Wow, stimmt, ey, 2 Wochen her. Mhm. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von meinen eigenen Gefühlen. Also wirklich? Ich dachte, also ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn ich sage, als vor 4 Jahren Trump gewählt wurde, da weiß ich noch, wie ich morgens aufgestanden bin, um 7 Uhr morgens. So, das wissen so viele Leute, ja. Das ist irgendwie so dieser Moment gewesen von absolutem Schock, dieses Unverständnis. Wie konnte das passieren? Das ist doch nicht mal ein Politiker so. Das war für uns alle sehr, sehr unverständlich, glaube ich, in Europa. Ja. Und ich weiß halt noch den Moment und ich war so schockiert. Also ich weiß auch noch genau meine Emotionen dazu. Und jetzt ist es irgendwie so, weiß ich nicht, ich saß hier mit Jan, meinem besten Freund und Mitbewohner, rum und wir haben irgendwie rumgedümpelt, haben auf Kleiderkreise Sachen hochgestellt, haben meine Wohnung ein bisschen ausgemistet und dann haben wir halt die Tagesschau angemacht und dann hieß es halt, dass es jetzt irgendwie ausgewertet wird, aber irgendwie war es so, wir wussten eh, dass es heute nicht entschieden, also damals heute nicht entschieden wird. Ja. Meine Schwester, die in Amerika lebt, die wohnt in Nashville, hat mir halt erklärt ein paar Tage davor, dass es nicht von einem Tag auf den anderen entschieden wird, sondern die ganzen States müssen ausgewählt werden. Es gibt ja Briefwahl, ist ja auch schwierig jetzt während Corona, bla bla bla. Also es war eher für uns so ein bisschen müde. Das war so ein bisschen, ach, nö, also es ist 23 Uhr, lass mal ins Bett gehen jetzt. So.
Ja, auf jeden
Fall. Und deswegen war ich enttäuscht von meinen eigenen Emotionen dazu, glaube ich, weil es einfach nicht genügend gab.
Ja, mit dem Wahlausgang und dem Drumherum, bist du froh, dass es Joe Biden geworden ist?
Also ich muss sagen, ich habe mir, also über ihn natürlich in den letzten paar Wochen, am Anfang habe ich mir gar nichts über ihn durchgelesen, weil ich leider der Meinung war, dass er eh nicht gewinnen würde. Ich war so, klappt eh nicht. So. Ging vielen, vielen so. Und echt die letzten paar Tage so vor der Wahl war ich dann so, kann doch sein, dass das quasi unser wichtigster Handelspartner dann noch wird.
Ja.
Auf lange Sicht, wer ist der Typ überhaupt?
Ja.
Dann kamen natürlich diese ganzen Videos raus, dass der irgendwie so ein Kinderschänder, Anfasser, I don't know, sei. Und das war halt leider auch von so Trump-Anhängern so Videos zusammengeschnitten, die halt gar nichts mit der Realität zu tun hatten, sondern einfach nur dieses klassische Fake News, genau, mit meiner Meinung nach das größte Problem, was wir heute in der Gesellschaft untereinander haben, also rein zwischenmenschlich einfach Fake News.
Ja.
Und das fand ich natürlich, war ich erstmal ein bisschen verwirrt, dachte ich mir dann aber auch so, okay, don't believe every bullshit American video so quasi, da sind wir doch drüber hinweg. Und ich muss sagen, ich bin natürlich froh, dass er es geworden ist, aber ich bin auch irgendwie, denke ich mir mittlerweile, ist der Standard denn irgendwie der einzige, nicht Trump zu sein? Also es muss doch irgendwie was Besseres geben. Ich meine, der steht für Change und Fortschritt, ist aber schon Vizepräsident gewesen, ist übelst lange schon in der Politik und ist 77 Jahre alt oder 74 oder 75, keine Ahnung. Und das, 78. Also für mich hat das nichts mit,
was? Nee, der Wert 78, glaube ich.
Es hat nichts mit Change zu tun. Also Change ist Kamala Harris, so wenn die irgendwann mal Präsidentin wird. Das wäre ein fucking Change. Da muss ich sagen, waren die Emotionen ganz, ganz anders. Also da waren wir alle so, yes!
Ja, ja. She made it. Hast du denn was, du hast ja gerade gesagt, deine Schwester lebt in Nashville. Hattest du in der Zeit Kontakt zu ihr und hat sie euch irgendwie informiert? Denn man hat ja schon mitbekommen, dass die Sorgen der Amerikaner vor Ort schon andere sind. Ne? Es gab ja auch Bilder aus New York, wo Händler ihre Läden quasi zugenagelt haben aus Angst vor Sorgen. Wie ging es deiner Schwester, sofern du das weißt natürlich?
Ja, das ist tatsächlich die letzten paar Monate ist mir das sehr, sehr doll aufgefallen, weil wir jetzt neuerdings, mein Vater und ich, wieder vermehrt Kontakt zu ihr haben. Und es ist schon krass, wir skypen halt regelmäßig mit ihr, mindestens einmal die Woche, entweder er oder ich oder zusammen, wenn es gerade geht. Ich mache jetzt mittlerweile auch regelmäßige Corona-Tests, weil ich auch arbeite wieder fürs Fernsehen und deswegen traue ich mich dann quasi immer, in dem Moment, wo der Corona-Test ankommt, traue ich mich dann immer einen Tag danach zu Mathieu und sehe dann halt niemand anderen.
Ah, okay, cool. Ja,
stimmt. Genau, das ist halt super entspannt. Endlich mal wieder so ein bisschen ohne Maske, ohne Furcht, auch in demselben, also wir müssen uns jetzt nicht umarmen, aber zumindest im selben Raum sitzen und ohne Maske atmen können, ist schon toll. Naja, und dann hat sie natürlich, gerade wo es losging mit Corona, war es natürlich so, okay, gut, ist halt für die ganze Welt jetzt eine Scheißsituation. Das war halt erstmal so der Tenor. Ja. Irgendwann hat man dann ja relativ schnell April, Mai so gemerkt, okay, die Amis haben auf jeden Fall den Kürzeren gezogen, also die Bevölkerung. Mhm. Und genau so hat sie es halt auch beschrieben. Die wohnt zum Glück ein Stück weit aus der Stadt raus, aus Nashville, in einem ganz süßen Häuschen mit sehr viel Natur drumherum. Und die haben wirklich seit März keine Freunde gesehen. Also haben sie einfach nicht gemacht, sie und ihr Mann, ne? Und die sind auch super happy zu zweit und das sind so richtige Lone Rangers auch, aber das ist schon heftig und die beiden sind halt auch so von deren Einstellung super europäisch, ne? Sie war früher immer in Deutschland und in Paris und so. Die hat gar nichts mit amerikanischer Politik am Hut, aber die setzt sich natürlich sehr, sehr doll ein. Also die geht auch immer protestieren für Frauenrechte, Abortion Rights und sowas alles. Climate Change Demonstrations und es war schon krass, was die uns erzählt hat vor Ort. Man hat richtig diese Stimmung gespürt. Also es war richtig so irgendwie so, als würde so ein fetter Trump-Arsch auf einem drauf sitzen und man könnte nicht atmen. Ja, literally, weil ich verstehe. Man hat ja mittlerweile Statistiken, wie viele Leute theoretisch hätten gerettet werden können in der Krise, wenn er gehandelt hätte. Und die Zahl geht in die 150.000. So. Mhm. Das heißt, er hat buchstäblich dieses Blut an seinen Händen. Und das spürt man natürlich in dem ganzen Land da. Also das Problem in Amerika ist ja auch so, du kannst nicht sagen, so richtig, eine Stadt ist links und eine Stadt ist rechts und du befindest dich nur unter Gleichgesinnten. Ne? Im Süden vielleicht, aber da kann jeder um die Ecke kommen mit einer Waffe und plötzlich ist das ein Redneck-Nazi, der dich umbringt, weil du schwarz bist. In irgendeiner Stadt, ne? Ja. Also das ist so diese Unberechenbarkeit dieses Landes, die ich unglaublich gruselig finde, die letzten Jahre.
Ja, mir geht's auch. Also wir haben hier in der Tat das ziemlich intensiv auf CNN verfolgt und irgendwann ist man halt schon genervt gewesen, weil es immer das Calling, das hat echt gedauert. Und dann diese verschiedenen Counties und so. Aber ich muss sagen, ich fand die Berichterstattung auf CNN, wie die das durchgezogen haben, wirklich krass. Und die haben gar nicht mehr aufgehört zu reden. Nur es ist halt nichts passiert. Und das war schon echt nervig.
Das sind halt die Amis. Die Amis sind halt Entertainer for life. Ne? Die können das die ganze Nacht durch entertainen, auch wenn gar nichts passiert.
Ja, auf jeden Fall. Und bin auch froh, alles in allem, dass das Ding jetzt durch ist und hoffe, dass das da jetzt vernünftig
ist. Hast du denn jetzt, wenn du jetzt überlegst, Biden ist an der Macht, hast du dadurch mehr Lust, nach Amerika wieder zu fahren?
Ja, schon. Also ich muss sagen, dass mir persönlich ging es so, dass durch Donald Trump irgendwie hat das so, oder auch durch die dadurch gefühlt aufgepeitschte Stimmung oder diese andere Stimmung. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war bisher erst einmal dienstlich in den USA.
Aber privat schon ein paar Mal?
Nee, privat noch gar nicht. Und ich hatte aber immer vor, also ich war lustigerweise, wann war das, 2015, für meinen damaligen Arbeitgeber war ich in einem Campus oder auf einem Campus in der Nähe von Washington. Und der Campus, also wir waren nur auf diesem Campus und wir waren eine Nacht in Washington und da habe ich auch das Weiße Haus gesehen und auch diese, ich glaube, sorry, jetzt gefährliches Halbwissen, aber diese Lincoln-Statue, Diese große, ist das, ich weiß nicht, ob das...
Das ist in Washington.
Ja, oder ob das Lincoln ist.
Aber ob es Lincoln ist,
ja, ach so. Ja, genau. Opa, dass ich hier keinen Bullshit erzähle. Aber diese Statue, die wir alle kennen, aus
Dokumentation
und aus Serien. Und seitdem ist meine Lust echt nach unten gegangen, zumal diese Trump-Wahl auch echt was mit mir gemacht hat. Auch emotional fand ich das echt crazy. Und jetzt glaube ich natürlich, wenn Corona muss so weit eingedämmt sein, dass man gut da hinfahren kann, weil meine Freundin, die war da zum Schüleraustausch vor x Jahren und die schreiben seitdem alle paar Wochen und wann kommt ihr denn mal und so. Und das große Ziel ist, nach Nebraska zu fahren, wenn Corona vor allem irgendwann hoffentlich im nächsten Jahr zu Ende ist. Das ist schon, schon ein anderer Schlag. Wenn jetzt aber Leute zuhören und sich denken, Mensch, Elena, den Namen schon mal gehört, jetzt die waren in Italien, aber wer ist denn das eigentlich? Woher kennt man dich denn, wenn man jetzt
dich so 20 Minuten into the conversation? Ja. Mal, wer bist du eigentlich?
Ja, genau. Ja. Who knows?
Ja.
Woher kennt man
dich? Kann man ja auch mal ein bisschen variieren, ne? Muss man ja auch nicht immer am Anfang machen, so eine Vorstellung. Ich sag mal so. Wenn ich mich, ich habe unglaublich Schwierigkeiten, mich selbst zu beschreiben oder irgendwie zu sagen, woher ich komme, so, also in der Hinsicht so branchentechnisch, aber ich habe angefangen, jetzt so karrieretechnisch mit einer TV-Sendung mit ganz vielen jungen, tollen Girls und einer wunderschönen, tollen Frau. umschreiben Level 100. genau, auf jeden Fall ging es bei mir mit dem Fernsehen los und dann habe ich quasi mit diesem Sprungbrett und Reichweite, die ich dadurch hatte, angefangen, meine eigenen Wege erstmal zu finden. Ne? Also ich wurde da ja sehr ins kalte Wasser geschmissen, wollte eigentlich tatsächlich Jura studieren, immer schon, wollte Anwältin werden und dadurch quasi krasse Menschen kennenlernen, krassen Menschen helfen und dadurch irgendwie einfach, darauf hatte ich richtig Bock. Ich habe dann doch auch die Jahre danach, wo ich dann mehr in die Medienbranche und ins Fernsehen und auf Social Media und generell in den Medien unterwegs war, habe ich auch immer noch mal nebenbei diesen Wunsch gehabt, habe dann aber auch mehrere Leute im Umfeld gehabt, die nicht nur unbedingt das auch studiert haben, sondern die auch selber mit legalen Sachen befassen mussten, aus unterschiedlichen Gründen. Und da habe ich so richtig gemerkt, okay, Strafrecht ist schon eine Sache, da kannst du, glaube ich, nachts nicht gut schlafen. Und das nicht nur, weil du stundenlang Fälle bearbeitest, sondern auch einfach, weil du da teilweise Leute verteidigen musst, die du gar nicht verteidigen willst. Ja. Und da ist mir das dann so ein bisschen klar geworden, dass es einfach im Leben nicht immer mit Recht und Ordnung zugeht, auch wenn man das gerne so hätte.
Ja.
Naja, und dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, ich habe ja noch Zeit rauszufinden, was ich machen will im Leben. Mache ich jetzt einfach mal das weiter. Und das hat sich dann über ein paar Jahre, war das so ein bisschen so ein Rumgedümpel. Ne? Ich habe halt geguckt, Social Media war was sehr, sehr Neues. Instagram, das Wort Influencer war vor 2 Jahren echt in Deutschland den wenigsten Leuten bekannt, außer sie kamen aus der Branche oder vor 3 Jahren, sagen wir mal.
Aus der Bubble, so richtig raus.
So wirklich aus der Bubble, da schon. Mhm. Aber sonst, keine Ahnung, die Freunde meiner Eltern, wenn sie gefragt haben, was macht Elena denn? So, und die so, naja, also Influencer, und konnte das aber auch denen nicht erklären, was das ist. Also die meinte halt einfach, sie arbeitet mit Instagram. So.
Ja.
Und dann wurde das ja immer mehr und mehr etabliert und ich habe da auch gemerkt, okay, es geht nicht mehr irgendwie nur darum, rumzudümpeln und irgendwelche positiven, inspirational Fotos zu posten, sondern es geht wirklich darum, dass ich habe hier eine Stimme so für meine eigenen Meinungen. Ich habe hier ein Ventil, was mir quasi erlaubt, der Außenwelt wie bei einer sehr, 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 sehr oft angeschauten Visitenkarte zu sagen, A, wer bin ich und B, wofür stehe ich und was habe ich für Meinungen. Und das hat mich dann irgendwann so richtig doll gepusht, auch wirklich diese Meinungen ziemlich ungefiltert nach außen treten zu lassen. Und dann hat sich alles so ein bisschen vermischt. Also dann kam Fernsehen immer mal wieder. Ich habe ab und zu geschauspielert, habe ab und zu Events moderiert, was mir auch nach wie vor am meisten Spaß bringt, muss ich sagen. Ist natürlich jetzt während Corona ein bisschen schade, dass das nicht geht. Ne? Ja, aber gut, dann halt auch natürlich eigene Projekte irgendwo langsam mal in Angriff genommen. Sei es ganz unterschiedliche Dinge wie mein Projekt in Uganda, irgendwie bei den Shea Butter Ladies, die da Shea Nüsse sammeln, oder mein Podcast mit Mathieu. Also es ging von A bis Z irgendwie.
Ja.
Und Stand jetzt bin ich eigentlich so, dass ich mir so denke, kann kommen, alles.
Ja. Cool.
Kann alles gerne kommen.
Was ich so mitbekomme, ist, dass einige Influencer-Sternchen-Innen dieses Wort Influencer nicht mögen oder nicht auf sich beziehen. Siehst du dich selber als Influencer oder hast du irgendwie eine Idee, warum der Begriff Influencer so ein bisschen manchmal nicht gern gehört wird?
Verpönt, ja. Also es ist schon so, dass quasi, wenn die Leute das dann öfters gehört haben, gerade am Anfang war es dann irgendwie so, ich kann wieder nur über die Freunde meiner Eltern sprechen zum Beispiel, also so gerade in der Altersklasse, so 50 plus, war es dann irgendwie so, okay, Influencer steht für ein junges Mädchen, die im besten Fall nicht studiert hat und nichts gelernt hat und dann Geld damit verdient. Also das war quasi so der Credo ganz lange. Okay. Und das fand ich auch super, super schade, weil ich meine, im Endeffekt, ich weiß ja, dass es nicht so ist. Ich und meine Kolleginnen wissen, dass da echt sehr, sehr viel Arbeit hintersteckt. Nicht bei allen. Mhm. Aber bei uns selbst. Aber man kann denen das auch nicht erklären. Also, was willst du denn erklären, was ich den ganzen Tag mache, was so super anstrengend ist oder was so challenging ist, ne? Und da, wobei ich das dann auch weird finde, dass ich mich quasi bei jemandem, der in einer ganz anderen Generation ist, wo die Sachen halt echt noch anders liefen, warum muss ich mich denn bei dir rechtfertigen, dass mein Job nur valide ist, wenn er besonders anstrengend und scheiße ist? Da habe ich mir dann auch Gedanken darüber gemacht, in was für einer Society leben wir denn, dass das der Anspruch ist an deine Kinder, dass du nur einen validen Job hast, wenn du von morgens bis abends ackerst, abends komplett fertig nach Hause kommst und morgens um 6 wieder aufstehst. Also ich freue mich, dass ich so einen Job nicht habe. Also es tut mir leid, aber ich kann das einfach nicht. Und ich weiß auch, dass viele Leute das machen, weil sie zum Beispiel wissen, ey, in 4 Jahren oder in 8 Jahren will ich Arzt an der Uniklinik sein. Habe ich viele Freunde, die das machen, finde ich unglaublich bewundernswert. Genau wie bei Anwälten. Da ist es normal, dass du ackern musst von morgens bis abends. Und die haben sich das ausgesucht und die finden das geil. Und ich freue mich sehr, wenn die irgendwann Ärzte sind und mir dann meinen kleinen Leberfleck am Po wegnehmen. Ja, also das ist schon alles richtig, so wie es ist.
Ja.
Nur ich kann's nicht. Und das musste ich auch irgendwann lernen, dass ich mich quasi nicht rechtfertigen muss für Dinge, die ich mir wünsche für mich selbst.
Okay, nee, das verstehe ich auf jeden Fall. Wie kann man sich denn, du hast ja gesagt, du hast schon viel gemacht, man kennt dich aus dieser besagten Show mit vielen jungen Frauen. Wie kann man sich denn, hast du gerade überhaupt einen klassischen Arbeitsalltag oder wie kann man sich deine Arbeitswoche oder deine Woche so vorstellen, so deinen Tagesablauf? Wie kann man das
während finden? Corona oder pre-Corona?
Sowohl als auch.
Es ist ein sehr großer Unterschied tatsächlich. Also an den Tagen, wo ich frei habe, natürlich nicht. Das ist kein Unterschied. Da bin ich einfach in der Wohnung. Ja, frei. Ja,
oder?
Frei ist, das ist jetzt nämlich auch ganz, ganz schwierig. Das verschwimmt jetzt natürlich während Corona auch total doll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, heute muss ich einen Corona-Test machen gehen für diese Vox-Produktion. Das ist für mich als Arbeitstermin eingetragen, weil ich würde ja privat sonst jetzt nicht dahin gehen und jetzt einen Corona-Test machen, weil ich fühle mich gut, ich will das System nicht überlasten und ich sehe auch niemanden so. Aber ich muss es tun, weil ich dann quasi ab Montag wieder in Berlin arbeite für eine TV-Produktion bis Donnerstag und die halt 4 Tage davor einen negativen Corona-Test brauchen. Ich werde zum Beispiel jetzt, ich nehme einfach mal irgendwelche Tage, wenn ich in Berlin jetzt bin, dann werde ich da, wie das halt beim Fernsehen ist, den ganzen Tag entweder gefilmt werden oder warten. Ja. Es ist eigentlich 70% dann doch eher warten und essen. Warten und irgendwas snacken am Set, so, das ist halt auch einfach live. Man stellt sich das immer so glamourös vor, weil es halt dann alles so getaktet geschnitten wird bei so einer Reality-Show, aber
auf jeden Fall.
Das ist einfach nicht der Fall. Da ist sehr viel Luft raus oft.
Ja.
Naja, und dann werden wir halt trainieren für ein besagtes Format, was es, glaube ich, in ein paar Wochen auch schon angekündigt sein wird.
Das ist schon announced.
Ist es schon announced?
Ja, ich hätte, also ich habe das gestern, ich glaube auch auf einer einschlägigen Seite. Es ging übrigens auch, also es ist ja mit Mozzi Mabuse und Und ja. Ihr lernt ja strippen. Ist das richtig? Strippen für einen guten Sex?
Geil. Ja gut, also dann kann ich es ja auch schon sagen. Toll, ja. Dann muss ich ja hier nicht auf Geheimnisgrimatur machen. Nein, wir lernen natürlich nicht strippen. Das hat die Warte. Bild sich natürlich so, so rausgepfeffert, schätze ich jetzt mal.
Ich weiß nicht, ob es die Bild war, aber ich gucke eben mal.
Ich sage einfach Bild, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass die das umschrotten im Schreibformat. Ja. Also sagen wir es so, wir lernen einfach nur eine Choreografie. Das sind erstmal 4 Lieder. Und am Ende dieser 4 Lieder stehen wir Frauen quasi oben ohne da. Aber auch erst ganz am Ende. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund. Der wird leider durch diese Nacktheitsgeschichte, die natürlich Aufmerksamkeit generieren soll. Das Format ist, by the way, für Vox.
Ja. Muss ich eben mal gucken, das habe ich nämlich.
Dass wir da quasi uns für den guten Zweck nackt machen, hat natürlich dann doch mal wieder keiner mitbekommen, aber das wird sich in der Show noch zeigen, wenn die Leute es gucken. Also es geht um Krebsvorsorge prinzipiell.
Ja, ja, okay.
All diese Frauen, die da mitmachen, haben irgendwo entweder selber oder im näheren Umfeld Erfahrungen mit Krebs gemacht und das ist bei den meisten Menschen einfach der Fall. So, das ist wirklich so, es ist allgegenwärtig, es ist sehr, sehr nah an uns dran.
Auf jeden Fall.
Und wir vergessen es oft und wir verdrängen es oft und wir machen uns nicht darüber Gedanken, dass es unfassbar wichtig ist, so früh wie es geht und auch so oft wie es geht zur Vorsorge zu gehen. Es ist nun mal so, dass es nicht das Angenehmste der Welt ist, auf dem Stuhl zu sitzen, sage ich jetzt mal, für die Frauen zum Beispiel.
Ja.
Und bei Männern ist der Weg zum Urologen auch erstmal so ein Gefühl. So, das weiß ich auch von meinen Jungs. Macht keine Freude. Und die Message dahinter ist einfach so, ey, wenn ich mich von einem Publikum vor 600 Leuten im Theater und vor quasi deutschlandweiter Reichweite im Fernsehen nackt machen kann, dann kannst du das auch vor deinem Frauenarzt. So.
Ja.
Und das ist die Message dahinter.
Ah, okay.
Natürlich können wir aber nicht mit so einem super heavy Thema die ganze Zeit nur spielen, weil dann schalten die Leute weg. Die wollen sich nicht eine 90-minütige Show über Krebs angucken. Das verstehe ich auch. Deswegen muss man die Leute halt irgendwie catchen. Und das tun wir halt durch Lambi, der die Männer trainieren wird, und Mozzi Mabuse, die uns trainiert. Bisschen wie bei Let's Dance quasi, dass wir halt als Nicht-Tänzer auf so hohen Hacken tanzen müssen. Und das halt auch hauptsächlich sexy.
Oh, krass.
Oh, ja.
Okay, wow.
Das wird cool.
Ich habe das gestern, es könnte übrigens auch t-online.de gewesen sein. Egal, also ich weiß nicht, ob es ein Bild war.
Sein.
Aber das Lustige ist, man assoziiert solche News immer gleich mit diesem Medium. Okay, das heißt, dein aktueller Tagesablauf.
Das ist so mein einziger Job im November tatsächlich. Also ich meine jetzt physischer Job.
Ja.
Ich hatte spontan Dienstag noch ein Shooting für Levi's in Berlin tatsächlich. Aber solche Sachen kommen dann manchmal dazu, aber prinzipiell das einzige, wie du schon gerade auch gesagt hast, ich habe ja noch einen Online-Job.
Ja, genau, da sieht man ja auch in den Insta-Stories auch echt viel. Wie viel von den, was ich immer ganz interessant oder ich total spannend finde, von diesen ganzen Stories, die man sieht und die ja auch echt gut geschnitten sind, oder diese Werbepartner, die du da hast, wie viel Vorbereitung ist denn da? Also es wirkt ja immer so alles easy, ganz schnell, zack, zack, zack.
Kurz gemacht
Kurz gemacht, so voll organisch in den Tag eingebaut. Wie gehst du so Kooperationen an oder wie viel Aufwand steckt dahinter, um nachher so eine Insta-Story oder einen Post, der ansehnlich ist, hinzubekommen?
Ja, das unterschätzen halt viele Leute in Hinsicht, dass es kommt ein bisschen auf die eigenen Ansprüche an, natürlich, die man hat. Und ich hatte auf jeden Fall früher mal weniger. Also ich hatte sowohl weniger Ansprüche, das ist, glaube ich, normal am Anfang dieser ganzen Zeit vor 3-4 Jahren, an meine Partner als auch an die Qualität meiner Stories. Oder also damals gab es ja noch gar keine Stories, aber meine Posts. Oh Gott, es gab eine Zeit, da gab es noch keine Stories auf Instagram. Ha!
Das ist krass, ne? Die Zeit läuft. Ey.
Weiß man gar nicht mehr. Snapchat is out. Ja, und
Nutzt noch irgendwie Snapchat? Ich kenne keinen.
Es gibt eine Freundin von mir, die benutzt immer nur für diese weirden Filter. Aber nur für diese witzigen Filter. Die postet nichts darauf, sondern die hat immer nur die weirden Filter und dann speichert sie das. Und lädt es dann auf Instagram hoch.
Oh Mann, ey. Ja, krass. Ja. Snapchat, ey.
Komisch.
Okay.
gut. Auf jeden Fall, das benutze ich nicht mehr. Das war damals mir auch zu viel tatsächlich. Ich dachte mir so, boah, 2, 3 Kanäle noch mit Facebook und so, da kann das ja gar nicht gut werden. aber dann habe ich ja mein Management getroffen, mein jetziges, Konstanze, und die ist quasi wie meine, sie ist so eine Mischung aus größerer Schwester und sehr, sehr junger Mutter oder Tante. Also wir sind so gut befreundet, privat auch mittlerweile, dass es so einen Spaß macht, mit ihr zu arbeiten. Und es ist immer so schwierig für mich, wenn Mädels mir irgendwie sagen, ja, ich möchte gerne modeln und auch Schauspieler und ich habe auch Instagram und gibt's da irgendwie eine Agentur und so. Und ich sag halt immer so, ey, ich habe noch keine Agentur gefunden, die das macht. Ich habe halt meine Agentin, meine Managerin. Und das ist, würde ich auch nach wie vor allen Leuten da draußen, die so in die Medienbranche multiple Sachen, also quasi polymedial unterwegs sein wollen.
Schönes Wort.
Auch echt raten. Polymedial habe ich mir gerade, weißt du, habe ich mir von Polytoxikoman abgeguckt, was Mathieu immer sagt.
Krass. Aber
das, er ist ja so ein kleiner Polytoxikomane. Ja. Gut, ne?
Nicht schlecht.
Ja. Okay. Ja, wenn sie polymultimedial unterwegs sein, so, sein wollen, polymedial nehme ich jetzt auf, dann würde ich denen echt raten, eine Privatperson zu finden. Also entweder jemanden, der quasi privat, also als eigene Firma quasi so 2, 3, 4 Leute managt, aber auch nicht mehr.
Ja.
Das hat Conny damals auch gesagt. Sie hat gesagt, ich will nicht mehr als 4, 5 Leute haben, Maximum, weil ich kann euch dann nicht mehr garantieren, dass die Qualität meiner Arbeit genauso gut sein wird. Also sie scheißt in der Hinsicht auch echt aufs Geld. Und das musste ich über sie auch erst lernen. Also gerade am Anfang, wenn du in der Branche bist, denkst du so, okay, fuck, deswegen auch komme ich zurück auf die Partnerfrage. Du nimmst noch so ein bisschen alles an, was geht, weil du weißt halt nicht, okay, will mich nächstes Jahr noch jemand, ist Instagram nächstes Jahr vorbei, ne? Es war halt nicht langfristig gedacht. Sowas wie Fitti hat, glaube ich, jeder mal am Anfang seiner Instagram-Karriere gemacht. Kompletter Bullshit.
Das war dieser Tee, ne?
Natürlich. Ich weiß noch, ich habe das für 400 Euro brutto gemacht, ich selber die Rechnung geschrieben, nach Steuern natürlich, keine Ahnung, vielleicht 200 Euro oder sowas daraus bekommen. Und damals hatte ich schon 350.000 Follower, also das waren nicht wenig. Und die Leute, die das geguckt haben, meine ganzen Sachen, ja, das war ultra geschenkt, aber wusste ich ja nicht.
Nein, klar.
I didn't know. Und das dafür braucht man dann halt jemanden, der einem wirklich auch mal sagt, du machst das jetzt nicht. Nicht, auch wenn es nicht 400, auch wenn es 4.000 Euro sind. Du machst das nicht, weil es einfach scheiße rüberkommt, weil der Partner nicht cool ist, weil es nicht in deinem Image passt oder vielleicht auch einfach, weil der Kunde nicht korrekt ist. Das ist auch einfach oft ein Grund. Also, wenn die Kunden nicht korrekt sind, dann hat man auch einfach keinen Bock auf die Zusammenarbeit. Genau wie bei uns. Also, wenn das Management uncool ist, dann hast du auch gar keinen Bock, mit denen zu arbeiten.
Nee, das muss menschlich schon echt irgendwie passen. Wenn,
super wichtig.
Wenn so Mädels irgendwie kommen oder Leute auf dich zukommen und sagen, ah, ich möchte gerne ins Fernsehen oder so, gibt's irgendwie einen Geheimtipp, was kann ich tun und so, ist, ich kann mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass das Miteinander in den Medien oder in dieser Öffentlichkeit nicht immer so spaßig und Freude macht, wie es vielleicht nach außen scheint. Ist das eine Branche, die du empfehlen kannst?
Boah, es kommt richtig doll auf die Person drauf an. Also beim Modeln, da habe ich ganz klare Ansagen, wenn Mädels mich das fragen. Da sage ich halt immer, hast du ein gutes familiäres Umfeld? Hast du deine Schule fertig? Hast du ein stabiles soziales Umfeld? Also zu Hause auch und mit Freunden und sowas. Bist du eher ein unsicherer Mensch? Hast du irgendwie, bist du schnell verletzt durch Dinge, die du persönlich nimmst und sowas? Weil das sind alles so Indizien, ob man den Job gewachsen ist, meiner Meinung nach, oder nicht. Und ich glaube, man muss dann auch ehrlich zu sich selbst sein und sich einfach eingestehen, wenn es dem nicht der Fall ist. Weil beim Modeln wirst du einfach wie ein Stück Fleisch von A nach B geschoben und da wird gar keine Rücksicht auf deine Gefühle oder auf deine Persona genommen, auf deine Persönlichkeit im seltensten Fall. Und da wird mit so viel Ablehnung gearbeitet. Also du kriegst da 99% der Zeit nur Ablehnung ohne Grund, also ohne triftigen Grund für dich. Und ich glaube, wenn du das nicht von dir fernhalten kannst, da gerätst du ganz, ganz schnell in so eine Selbsthassspirale, die dann auch oft leider mit Ernährungsstörungen, also Essstörungen zu tun hat, dann nochmal, also die Folge davon ist und Einsamkeit und schlechte Haut, die dann von Stress und dem ganzen Bullshit kommt. Also ich habe schon alles gesehen, echt, diese Mädels, die taten mir auch immer so leid. Deswegen denke ich mir, wenn du aus freien Stücken entscheiden kannst, dann mach es eventuell so ein bisschen nebenbei, aber geh da nie voll rein. Ja. Geh da nie voll rein, wenn du nicht einfach ein harter Brocken bist, sag ich mal.
Ja.
Bei meiner jetzigen Branche, in der ich mehr bin, weil beim Modeln bin ich ja schon auch größtenteils raus, aus eigenen Entscheidungskräften, also irgendwann konnte ich mir halt leisten zu sagen, ich will das nicht mehr. So, weil es mir einfach psychisch gibt mir nicht genug, als dass es mir viel nimmt. Und die jetzige Branche, ja, also ich glaube, wenn du etwas hast, was du der Welt mitteilen willst, was anders ist als das, was jede x-beliebige Beauty-Bloggerin ganz blöd gesagt oder jeder x-beliebige Fitness-Blogger hat, wenn du irgendeinen Twist hast, wenn du irgendwas hast und dir so denkst, ich glaube, das könnte Leute entertainen, das könnte Leute voranbringen, das könnte Leute einen netten, einfach nur einen Smile in your face bringen, dann würde ich es versuchen, auf jeden Fall. Aber ich würde das jetzt nicht als mein Hauptstandbein aufbauen, sagte diejenige, die damit ihre Miete finanziert. Aber weil es einfach sehr, sehr schwer, glaube ich, auch mittlerweile ist. Die Konkurrenz ist halt riesig. Die Leute sind auf den Zug draufgesprungen. Die Mädels gehen nicht mehr zu Topmodel, weil sie Models werden wollen, sondern weil sie Influencer werden wollen. Weil sie sich dann natürlich viel persönlicher entfalten können und ihre eigene Story quasi an den Mann bringen. Oder auch sehr viel Narzissmus einfach in der Branche. Sehr, sehr viel Narzissmus. Ja. Also das, was du vorhin gefragt hast, worauf ich, by the way, auch gar nicht geantwortet habe, wie viel Aufwand so eine Story ist.
Ah ja, okay, stimmt.
Ist mir gerade wieder eingefallen, weil,
gut, dass du sagst.
Ey, ich für mich ist es Aufwand einfach, weil ich mir so oft mein Gesicht angucken muss. Und es irgendwann so nervig ist, weil ich mir so denke, boah, ich bewerte gerade, was ich hier gesagt habe, aufgrund meines Gesichtes und meine Aussagen und Und deswegen muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir mittlerweile echt nur noch Kooperationspartner haben, wo ich wirklich selber an mir merke, ich mache diese Story und hab da Spaß dran. Also sei es für irgendwelche nachhaltigen Labels, für, ich habe jetzt heute ein Paket von Hofli bekommen zum Beispiel, einem meiner Lieblings-Corporation-Kunden, so, weil die sammeln halt quasi, die holen vom Bauern frisch von der Ernte halt ihre, das sind Gemüsekisten so, die gibt's in Hamburg, München und überall. Und ich merke so richtig, während ich diese Story mache, so wie sehr Bock ich darauf habe, auch dann gleich damit zu kochen und so. Ja. Einfach so Dinge machen, weißt du, und nicht mehr irgendwie den Quatsch von, also sorry, aber Maybelline oder so, wo ich das Ding mir schon angucke, dran rieche und denke, boah, das wurde an 7 Kindern getestet, gefühlt und Tieren und ist mit Plastik versetzt. Also das kann ich einfach nicht mehr.
Ja, okay, krass. Ja, ich finde das, also ich folge auch einigen Accounts und das ist schon und auch einige, die immer noch diese, gut, ich meine, letztendlich jeder, wie er will, und wenn man eben Werbung macht für Unternehmen, die vielleicht nicht die höchsten Moral.
Ey, voll, wenn die darauf Bock haben und damit ihre Miete finanzieren, gerne, nur ich bin absolut nicht mehr der Mensch dafür.
Was ist denn eigentlich am Anfang diesen Jahres, ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwann gefragt, da ging auch durch die Medien, dass du bei einer der Top-Model-Agenturen in New York unterschrieben hast. Und danach kam da gar nichts mehr. Ist das noch aktuell?
Also es war so, dass wir erstmal nach Paris gegangen sind, weil das für mich auch so der erste Anlaufpunkt war wegen meinem Dad, weil Mathieu da ja auch größtenteils wohnt.
Stimmt, genau.
Und ich da auch quasi dann immer wohnen kann und ich liebe diese Stadt. Deswegen habe ich gesagt, erstmal Modeln in Paris versuchen im Ausland. Das habe ich dann einmal mitgemacht, die Fashion Week, und da war ich schon so, wow, alright, I don't know if this is my life. Aber ich bin da trotzdem noch in der Agentur und ich finde die auch nett und da kommt ab und zu mal was rum. Lustigerweise eher Influencer-Sachen jetzt, weil jetzt, ey, wirklich 10 Jahre später haben es die Franzosen auch gecheckt, dass Influencer-Marketing doch vielleicht was Gutes sein könnte. Also die sind da echt sehr konservativ. Dann sind Conny und ich letztes Jahr nach New York und zwar im Juli, boah, ist auch schon echt jetzt lange her, über ein Jahr, und haben da eine New York Agentur gesucht. Ich habe schon gemerkt, während ich in New York war, okay, wenn ich müsste, könnte ich hier 2 Monate sein, aber länger als das auf keinen Fall. Ich bin schon lange kein Amerika-Fanatiker mehr, wie vielleicht man so mit 15 gewesen ist, ne?
Ja.
Und da war ich schon so, wow, okay, ich finde diese Stadt sehr anstrengend und krass, aber natürlich auch aufregend. Also hätte ich gemacht. dann haben wir diese tolle Agentur gefunden. Und ja, dann haben wir uns quasi darauf geeinigt, dass ich dieses Jahr im März, am 15. März, einen Monat erstmal mindestens zum Tryout nach New York on stay sollte fürs Modeln. Und ich war eigentlich im Februar oder im Januar schon so an dem Punkt mental, dass ich so gedacht habe, bah, also irgendwie erstens Amerika, so New York, muss das sein? Ich weiß, da sind die großen Money-Jobs, aber geht's mir ums Geld? Eigentlich nicht. Ist es der Fame irgendwie? Nee, auch irgendwie nicht. Und die Leute sind auch fake und dann habe ich mich da eh schon so unwohl mitgefühlt, so ein bisschen. Und generell war ich so, warum, wenn ich meine Freunde irgendwie sehen könnte, da war mir noch nicht klar, was dann passiert. Aber gut, wenn ich meine Freunde und meine Familie hier sehen kann und hier auch Spaß haben kann mit meinem Job, warum muss ich dann dahin? So. Ja. Für einen Job, der echt, wo es echt nur ums Äußerliche geht. Und dann kam Corona und tatsächlich hat mir das im ersten Moment sehr in die Karten gespielt, weil ich war so, 15. März, Lockdown erstmal in Deutschland und Amerika natürlich dann auch sukzessive. Und dementsprechend ist da nichts draus geworden aufgrund von dem Coronavirus. Aber wer weiß, also ich bin jetzt noch da und es ist jetzt erstmal klar, dass ich da nicht hinfliege für irgendwelche Jobs. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Und ich sage immer never say never, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Art von Job nicht mehr mein Hauptzweig sein wird.
Okay. Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu der nächsten Frage. Wo siehst du dich dann in 3 bis 5 Jahren in deinem Hauptjob oder in deinem Haupt sich selbst verwirklichen?
Das hat mich lange keiner mehr gefragt. Früher war das gang und gäbe, diese Frage. Mittlerweile glaube ich nicht mehr.
Siehst du?
Du kleiner Oldie, du kleiner
ja, Ich bin auch schon Mitte 30, du, der Zahn der Zeit, der nagt an mir.
Quatsch. 10 Jahre älter als ich, das ist ja gar nichts.
Oh, du graue Haare.
Also mein Papa könnte dein Papa sein.
Ja. Wie alt ist Mathieu jetzt?
75? 70 geworden dieses 70. Jahr.
Wie komme ich denn auf 75? Stimmt, 70 geworden.
75 nicht ganz. 1950 geboren, ja. Also, ich habe die Frage immer schon mit, ich habe gar keine Ahnung, irgendwie beantwortet. Mittlerweile habe ich habe ein paar Ahnungen. Mhm. Ich glaube, ich habe das früher immer sehr auf den Job bezogen, wenn mir diese Frage gestellt wurde. Ja. Ich glaube, so war sie auch gemeint damals. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich, dass wenn ich zum Beispiel Leute frage, neu kennenlerne und frage, what do you do? Dann meine ich damit nicht den Job. Ich meine, was machst du im Leben?
Aber das denken immer alle,
ne? Was machst du im Leben? Ja, aber ich korrigiere sie dann halt. Ich war so, no, I don't care if you're sitting in an office all day. I want to know what you do in your life.
Ja, cool.
Und dementsprechend nehme ich diese Frage jetzt auch einfach mal so auf.
Ja, sehr gerne.
Ich weiß, dass ich werde wahrscheinlich woanders wohnen.
Wo?
Ich habe den Sommer jetzt in Berlin verbracht und da habe ich schon mir gedacht, okay, krass, hier könnte ich wohnen für ein paar Jahre. Ich wollte davor nach Paris ziehen für ein paar Jahre. Hat sich mit Corona natürlich auch erledigt. Es könnte sehr gut noch mal im Süden sein, also weiter im Süden. Das aber eher so auf die 5-Jahres-Blick.
Mhm. Ja.
3-Jahres-Blick, auf jeden Fall möchte ich meine eigene Firma haben, die könnte aussehen, es könnte alles sein, aber mit einem Thema, und zwar Food. Also es muss irgendein Aspekt, was mit Food zu tun hat, entweder ein eigener Laden, ein eigenes Produkt, eine eigene Kochshow ist mir auch, habe ich auch Bock drauf. Aber auf jeden Fall irgendwas, was quasi meins ist, was mit Food zu tun hat, was mit veganem Essen zu tun hat, dass das an den Mann gebracht wird. Ich bin der Meinung, Veganismus hat ein Marketingproblem.
Ja.
Es ist das Beste, was du deinem Körper unter anderem antun kannst und es ist so verpönt, weil die Leute es einfach falsch kommuniziert haben. Schlecht.
Veganismus ist ja erstmal assoziiert worden mit fade. Also das ist, ne, du isst keine tierischen Produkte, es ist fade. Lustigerweise, es ist so, stimmt. Ich habe mal von ein paar Jahren, habe ich mal einfach aus Test mal eine Woche vegan gelebt und es ging mir wirklich gut und der größte Witz ist, dass ich das seitdem nicht mehr gemacht habe. Das ist irgendwie ganz, ganz schräg. Aber jetzt inzwischen kriegt man ja diverse
tierinhaltslose
Themen oder Sachen sehr, sehr einfach.
Also das Leben als jetzt neue Veganer ist sehr viel einfacher als vor 3 Jahren, als ich neue Veganer wurde. Ja. Also ich habe literally mich von Obst und Süßkartoffeln ernährt und das war's. Also boah, ich hatte auch noch keine Kreativität.
Ja. Ja, okay. Wenn du sagst, du willst eine eigene Company haben, hast du da schon genauere Vorstellungen? Denn ich habe gedacht, du hast in einigen Insta-Stories, öffentlich zugänglich, hast du so ein paar Sachen irgendwie mit Leuten und irgendwie so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, sie teasert da gerade irgendwie eine TV-Show an oder eine Kochshow.
Wir hatten ein Retreat geplant. Wir hatten ein Yoga- und Meditations-Retreat geplant.
Ja. Ist das eigentlich,
das ging das nicht, konnte ja aufgrund von Corona nicht stattfinden, weil das war Anfang Oktober geplant und wir hatten 40 Gäste. Ja. Und plötzlich Mitte September hieß es nur noch 20 Leute und da haben wir gesagt, okay, dann halbieren wir die Gäste halt, dann machen wir zwar Minus, aber das wäre uns auch recht gewesen, es ging uns mehr um die Sache. Und plötzlich Anfang Oktober hieß es 10 Leute und wir waren so, ach, fickt euch. Wir haben schon 10 Leute im Team. Ja. Also, aber wir werden das nächstes Jahr weitermachen. Das wird auf jeden Fall ein Projekt, das kommt noch.
Ja, spannend. Ich habe das gesehen. Ich habe auch immer mal gedacht, Mensch, vielleicht sollte ich auch mal Yoga machen. Ich bin halt auch so ein richtiges Marketingopfer, ne? Und ich habe mir, das gibt diese eine App, ich glaube, die heißt Asana Rebel oder so. Die haben mir runtergeladen und bin dann auf so ein Newsletter eingegangen und habe gedacht, komm hier für einen Fuffi im Jahr. Und auch da gibt es ja so extra einen Kurs nur für Männer irgendwie. Und habe das einmal gemacht, hatte danach den Muskelkater, Schmerzen meines Lebens. Geil. Und hab seitdem nicht mehr gemacht. Also ich glaube, ich müsste mich
auch mal... Ich wünschte, ich hätte mal wieder Muskelkater durch Yoga, ey. Wirklich, ja, also ich versuche mir immer die härteren Sachen rauszusuchen.
Ja gut, ich kriege auch vor einer halben Stunde spazieren gehen Muskelkater gefühlt. Aber,
das Powerwalken ist auch ein Ding. Das ist sehr, sehr gesund.
Auf jeden Fall. Da, oder generell spazieren gehen. Eigentlich ist jetzt die Corona-Zeit dafür wie gemacht.
Muss auch gleich powerbiken tatsächlich. In 20 Minuten zu meinem Corona-Test losbiken.
Oha. Ja,
ich dir noch einmal sagen.
Ist vollkommen fein. Wir nähern uns auch dem Ende. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wann hast du das letzte Mal vor dich hingesungen?
Heute Morgen.
Ja? Was singst du denn? Ja.
Eigentlich so das Letzte, was mein Ohrwurm gerade bedient. Also ich höre sehr, sehr viel, lustig, Fun Fact, immer noch Berliner Rundfunk. Das ist irgendwie kleben geblieben an mir. Ich habe das in meiner ersten möblierten Wohnung in Berlin Radio gehabt und dann habe ich das immer angemacht. Und die spielen halt so geile 80s-Songs die ganze Zeit, nur gute 80s-Songs. Ich mag ja keine Charts. Und dann habe ich das gehört die ganze Zeit und habe das einfach hier fortgeführt. Ich höre das jetzt über meinen Laptop, Berliner Rundfunk. Und da sind halt immer 80s-Songs und da summe ich halt danach immer noch mit, wenn ich durch den Tag gehe und so. Voll geil. Auch Mama, also ganz viele Sachen von ABBA zum Beispiel werden da immer gespielt.
Ja. Aber ja, gut, das war auch vor unserer aller Zeit. Alright, dann haben wir jetzt auch so den offiziellen Part durch. Das Lustige ist, es steht noch nicht 100% fest, wer der nächste Gast ist. Und du hast ja am Anfang gesagt, Mensch, du bist eher von Random-Fragen ausgegangen. Mhm. Vollkommen fein. Ohne zu wissen, wer der nächste Gast ist, ob es ein Politiker, eine Politikerin ist.
Nicht mal die Branche.
Nee, okay. Das ist halt noch so in Corona-Zeiten ist die Akquise auch immer tricky und haben ja auch alle einen vollen Terminplan.
Lass mich kurz überlegen. Ich hatte letztens eigentlich eine ganz coole Frage gehört. Was wäre das Erste, was diese Person tun würde, wenn es nicht verboten wäre, quasi? Das hat mich Mathieu mal gefragt.
Das ist gut. Ich glaube, das war auch in einem Podcast von euch. Ich bin nicht ganz sicher, aber ist eine sehr gute Frage. Die
finde ich irgendwie geil.
Oh ja, da hätte ich eigentlich
ohne moralische Bedenken, ohne legale, also
völlig losgelöst.
Völlig losgelöst geil. Von moralischen Werten.
Das ist eine coole Frage, Elena. Ja dann vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du dir trotz PCR, ist das ein PCR-Test? Oder ja, ne?
Heißt
das
so?
Ja. Ja, ne? Und ja, vielen Dank. Und viel
war
Freude
schön.
Kann man das, ja, auf jeden Fall. Ob das freudig ist, ist ja mal dahingestellt, der Corona-Test.
Ich mag meinen Arzt. Wird freudig.
Cool. Dann vielen Dank und bis bald.
Wir hören uns bald.
Ciao.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?